Jetzt wird geklopft. Nein, no, 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 no. No. Room Service. No, Room Service. Ja. Den können wir jetzt nicht gebrauchen. Ne? Die müssen später nochmal kommen.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche die politischen Auf- und Abreger unter die Lupe nehmen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Heute zugeschaltet aus Vacation. Du bist im Urlaub, aber du willst es nicht zugeben.
Ich bin hier im Bootcamp, im Trainingslager. Ich muss bis Ende Februar die letzten Kapitel meines Buches liefern, was schon angekündigt ist. Also wer auf die Amazon-Webseite geht, sieht, am 20. Mai wird das neue Buch ausgeliefert. Heißt Du bist nicht allein oder Das Mehrheitsparadox. Beziehungsweise was passiert, wenn die Mehrheit im Lande das Gefühl hat, ich stehe am Rande. Kein guter Zustand, den haben wir gerade in Deutschland. Und das Schlimme ist, ich habe den Vorschuss fürs Buch schon verbraucht. Der ist sozusagen schon verbuddelt im Gartenhaus und jetzt muss ich auch mal liefern.
Und dafür bist du extra wieder nach Marokko geflogen?
Ja, weil das war eine längere Verhandlungsgeschichte, wie man sich vorstellen kann, mit meiner Frau, weil die sagte, ich habe jetzt Annual Report, ja, da müssen die ganzen Zahlen gecheckt werden. Die hat das, und du machst Urlaub. So, wie du auch schon angefangen hast. Urlaub, nee, habe ich gesagt, ich muss jetzt richtig mal was schreiben. Ich muss hier mal 60, 70 Buchseiten vorlegen. Und ich weiß ja, wie das ist, wenn man zu Hause ist mit drei kleinen Bambini. Da hat der eine was und da hat der andere was. Und dann musst du den einen abholen, dann musst du da die Medikamente holen oder geben. Und hier ist es wirklich, ich hoffe, meine Frau hört zu, morgens um 8 sitze ich am Frühstückstisch. Dann gibt es um 1 Uhr Mittagessen, abends um 8 Uhr Abendessen und dazwischen wird geschrieben bis Mitternacht. Und da kommt man auch mal zu was.
Da bist du aber auch zwischendrin mal im Pool, hast du gesagt.
Ich habe vor der Sendung, hast du mich gelöchert, und da habe ich zugegeben, dass ich mal 20 Minuten am Tag im Pool springe. Das wird hier gleich, das muss geschnitten werden. Also es muss hier, muss klar werden, hier ein eisenharter Einsatz. Ja, ja. Also gut, ich komme auch voran, ist die gute Nachricht. Ich glaube, es wird auch ein gutes Buch. Also lustig, klar, aber auch ernst ein bisschen, weil die Lage ist ernst und das Thema, glaube ich, passt auch in die Zeit. Also es geht darum, dass total die Leute ja die ganze Zeit was wählen und sagen auch den Politikern, was sie gerne hätten und die Politik das einfach ignoriert. So.
Weißt du, da reden, lass uns da gleich nochmal drüber reden, aber ich will vorher noch kurz unseren Zuschauern mitteilen, worüber es heute auch noch geht, denn wir sprechen auf jeden Fall auch noch über die linke Hysterie im Umgang mit der AfD und wir wollen mal drüber sprechen, brauchen wir denn ein Social-Media-Verbot für Jugendliche oder nicht? Aber jetzt sag uns doch erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen, was hat dich dazu veranlasst, dieses Buch jetzt zu schreiben?
Naja, wie gesagt, ich habe so einen Buchvertrag, so einen Mehrbuchvertrag mit Random House. Und den einen Vorschuss habe ich schon kassiert gehabt und das ist ja ein Thema, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Also und das ist ja schlimmer geworden jetzt, muss man ja noch sagen, nach dieser Bundestagswahl. Da hatten die Leute ja mal die Hoffnung, jetzt ändert sich was im Land und sie haben ja auch entsprechend gewählt. Also ganz klar nicht links, das war ja die Botschaft, die Mehrheit der Deutschen gegeben hat. Das war ja übrigens auch das Versprechen, was Friedrich Merz abgegeben hatte, für das er dann auch den großen Preis der Kanzlerschaft gewonnen hatte. Wir erinnern uns, ich glaube, 2 Tage vor der Bundestagswahl, links ist over, ja, links ist vorbei. Jetzt geht jetzt alles so weiter. Also eigentlich ja nur mit doppelter Geschwindigkeit, also es wird mit doppelter Geschwindigkeit der Sozialstaat ausgebaut und mit doppelter Geschwindigkeit das Geld in die Leute gebracht. So, und die Verzweiflung sehen wir in den Umfragen.
Ja, das stimmt, Jan. Aber man muss natürlich auch sagen, er hat 28% bekommen. Damit lässt du halt auch keine konservative Politik machen. Du brauchst ja einen Koalitionspartner.
Jetzt bist du auf der Ebene des, ja Gott, das sind halt die Verhältnisse, anders geht's nicht. Ich bin ja auf der Ebene der Erwartung und was die Leute in der Wahlkabine gesagt haben. Und dass das brutal,
das verstehe ich,
ignoriert wird und in Zweifel in diesem Fall von der SPD, die so tut, als ob sich eigentlich nichts geändert hätte, und man so weitermachen könnte. So, und das ist in der Demokratie nicht vorgesehen. Also Demokratie war bislang so, alle 4 Jahre wird Bilanz gezogen und der Wähler sagt, was er davon hält und im Zweifel sagt er, was er gerne anders hätte. Und das wird dann nicht 1:1 umgesetzt, aber jedenfalls im Prinzip. Das die Leute wählen und das gar keine Rolle spielt, das ist relativ neu. Und darum geht auch das Buch. Und ich glaube, das macht ja nicht nur schlechte Laune, das wird auch das politische System erodieren lassen. Und wir werden sehen, mutmaßlich bei den nächsten Wahlen, dass die Leute das Gefühl haben, die brauchen jetzt so einen Tritt in den Hintern, dass sie es endlich verstehen. Ob das jetzt allerdings so gut ist, werden wir dann sehen.
Ich frage mich manchmal, ob wir Medien nicht auch Schuld daran tragen. Denn wenn du mal guckst, so in Talkshows, da sitzen diejenigen, die minderheitlich gewählt wurden, also SPD, Linkspartei, Grüne, die sitzen inflationär in den Talkshows und verbreiten ihre Religion.
Stimmt. Verstärkt noch von den meisten Journalisten, die ja auch so sind, ne? Ja.
Du fühlst dich auch als Exot in dieser Medienbubble.
Gut, das ist ja mein, das ist ja, wie soll ich sagen, unique selling point, dass ich was mache, glaube ich, was ganz, ganz viele in Deutschland im Journalismus nicht machen, ne?
Ja,
also die ganz rechts, bei denen ist ja das, geht ja da die Welt auch jeden Tag runter, bei den ganz Linken auch. Also eine, sagen wir so, würde ich sagen, was mich auszeichnet, gewissen Realitätssinn mit trotzdem so einer Grundheiterkeit, die man sich irgendwie so versucht zu bewahren. Ne? Die Umfrage, die ich echt interessant fand die Woche, dass das Ansehen von Friedrich Merz jetzt noch unter dem von Olaf Scholz liegt. Ich meine, das hat man noch gar nicht für möglich gehalten, dass das geht, dass das denkbar ist.
Ja, aber das ist ein Fall von Demenz. Also sorry, habt ihr alle vergessen, was der Olaf da rumgescholzt hat? Also sorry, das war noch schlimmer.
Das machen wir in einer anderen Sendung. Dann machen wir den großen, den großen Faktencheck. Ja, was ist besser geworden mit Friedrich Merz? Wir haben noch ein paar andere Themen.
Das stimmt. Also du schreibst weiter an Fleischis Trostliteratur für Konservative. Und wir gucken uns mal.
Ich glaube, da kommen alle auf ihre Kosten. Ich habe gesagt, beim Lektor, auf, da müssen wir ein ordentliches Personenregister hinten reinmachen, wo meine ganzen Freunde und Freundinnen auftauchen, denen ich ja fabelhafte Gedanken, da habe ich auch gleich eine Gedanksammlung drin, ne? Alle lieben Menschen nah und fern, die mich mit fabelhaften Ideen versorgt haben. Die Transformationsforscherin Maya Göpel zum Beispiel habe ich gestern zu Bette gebracht. Oder ich bin ein Riesenfan auch von Caroline Kebekus, ja.
Okay, warum?
Ich meine, der berühmte Komiker Robin Williams, der wurde ja mal gefragt, warum die Deutschen so schwer mit dem Humor. Da sagte er, naja, wenn man halt alle umbringt, die lustig sind, dann hat man die mal Lese anschließend. Ich würde sagen, Caroline Kebekus ist der beste Beweis, dass Robin Williams recht hatte.
Eieiei.
Na gut, also in der Art geht's in dem Buch voran. Und ja, hier sitzt ja keiner und überwacht mich von hinten, sondern hier bin ich ja ganz alleine am Pool.
Gut, der König von Marokko vielleicht hat ein Auge auf dich, aber.
Ja. Insofern, wenn nicht noch der Lektor jetzt eingreift und sagt, das muss alles raus, die Gags können wir nicht reißen, wobei das ist ja das ganz Schöne auch in so einem Buch da. Der wird erstmal gedruckt und dann kann man ja anschließend klagen, weißt du, und sagen, das muss alles raus und dann gibt es ein Verfahren vor Gericht und dann kommt in der zweiten oder dritten Auflage irgendwelche Schwärzungen.
Die keinen mehr interessieren.
Bis dahin hast du schon 30.000, 40.000 und die Leute gebracht.
Denn eigentlich ist in der Kunst ja alles erlaubt, sollte man meinen. Das gilt ja eigentlich auch fürs Theater.
Ja, das wird auch ein Thema sein. Also, pass mal auf. Also die Kontrolle des öffentlichen Raums, also wo wurde ich heute schon das Wort Märchenerzählerin oder Schwachkopf schwer in Bredouille bringt. Und insofern, ja, also ich drehe jetzt mal voll das Gaspedal durch. Mal schauen, was kommt.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vermutlich trotzdem. In Hamburg gab es in diesen Tagen ein Experiment.
Oh, ja.
Und zwar inszeniert von Regisseur Milo Rau, der Prozess gegen Deutschland. Ein fiktiver Schauprozess mit Laiendarstellern und Zeugen aus der Justiz, aus der Politik. Und das hat, da war sogar die frühere AfD-Chefin Frauke Petri geladen sozusagen. Und das hat beim Theaterpublikum für sehr große Aufregung gesorgt.
Ja, das hat gescheppert. Ich war ja selber mal bei einer dieser Veranstaltungen von Milo Rau, ich glaube im letzten Jahr in Wien.
Mhm.
Das Thema war Cancel Culture. Da war ich einer der Richter. Hat sich mal so eine Robe angelegt, ja. Fand ich natürlich eine schöne Rolle. Kannte ich so gar nicht. Und das war schon so, da war schon spürbar die Aufregung, des Publikums, du weißt ja, in der Regel so ein bisschen in die Jahre gekommene Linke sind, ja, die sich seit langem nur so von Ferne zur Kenntnis genommen haben, dass es da andere Gedanken auch gibt. Wie die das fertig macht, wenn die in so einem Sessel sitzen, so einem Theatersessel, und sich jetzt Vertreter der anderen Seite anhören müssen. Ja? Und das ist jetzt im Thalia-Theater, war das, glaube ich, in meiner alten Heimatstadt Hamburg, ja, über 2 oder 3 Tage über die Bühne gegangen. Und das Schönste eigentlich, man kann sich das alles auf YouTube angucken, das Schönste ist hin und wieder der Blick der Kamera in den poppenvollen Saal, Publikumssaal, wo die alle mit so einem versteinerten Gesicht sitzen, ja.
Total und alle nur Schlammfarben gekleidet, ja, das ist mir auch aufgefallen.
Auch komisch. So, und also mein Freund Harald Martenstein hat den großen Auftritt, ne?
Der Bildkolumnist, der früher auch bei der Zeit geschrieben hatte, ja. Vielleicht müssen wir ganz kurz vorher noch sagen, worum es eigentlich ging. Und zwar der Prozess gegen Deutschland. Da wurde verhandelt ein Verbot der AfD. Und es gab eine Anklageseite, die sich mehr oder weniger, ja, die Argumente des Verfassungsschutzes zu eigen gemacht hat und die Verteidigung. Und es wurden unterschiedliche Zeugen geladen. Es waren beispielsweise auch Mitarbeiter von News dabei und so weiter. Und am Ende sollte eine 7-köpfige Jury ein Urteil fällen. Überraschung, die sind zu dem Urteil gekommen, dass man die AfD nicht verbieten sollte, vorerst. Aber wie du schon gesagt hast, hat eine Rede von Martenstein wirklich ein leidenschaftliches Plädoyer gegen ein Parteiverbot wirklich für Aufregung gesorgt.
Naja, was heißt gegen ein Parteiverbot? Das war eigentlich eine Rede in Verteidigung der Demokratie. Der hat da einfach nochmal an die Fakten erinnert. Ich meine, dass wir von einer Partei reden, die im Westen im Augenblick von 20-25% der Leute gewählt wird und im Osten von 35-40%. Und wenn man die einfach verbietet, dass man die klassische Demokratie, das war ein Argument, im Grunde abgesetzt hat und durch etwas Neues ersetzt. Da kann man sich überlegen, wie man das dann nennt. Gelenkte Demokratie oder besonders demokratische Demokratie. Aber die klassische Demokratie ist das jedenfalls nicht mehr so. Und das führt er durch und exerziert dann auch einfach mal durch, weil ja mal das Argument kommt, naja, hätten wir bloß die NSDAP verboten, ja, dass das so einfach nicht ist, weil die AfD ist nicht die NSDAP und geht auch nochmal darauf ein, dass es ja in diesem Kampf gegen rechts, wie das immer so schön jetzt heute heißt, natürlich auch alles so glaube ich, mitgemeint wird im großen Sack, den man dann prügelt, dem Rechten, was bis eben noch ganz normale konservative Politik war. So, also, dass du für die Familie bist als einer der Grundpfeiler der Gesellschaft, dass du dein Land liebst, dass du es nicht ablehnst oder hast, sondern irgendwie magst und anderes mehr. So, das geht ja heute auch schon als alles.
Ich fand total spannend, weil er gesagt hat, rechte Politiker wie Adenauer, de Gaulle, Churchill, die haben gegen die Nazis gekämpft, sowas vergisst man irgendwie. Und er hatte auch, das hat mich besonders beeindruckt in dieser Rede, auf die Anti-Rechtsbewegung 1957 in China hingewiesen, wo Menschen quasi in Straflagern ermordet wurden und am Ende der kommunistische Einparteienstaat entstanden ist. Also da hat man wirklich versteinerte Gesichter im Publikum gesehen. Es gab aber auch natürlich Buhrufe. Also man kann das nicht, man kann das nicht aushalten. Und das hat mich so erschüttert, weil ich mir dachte, das ist jetzt ein fiktiver Schauprozess. Das ist wie eine Form von Impro-Theater. Warum kann man das nicht aushalten?
Naja,
auch wenn man es nicht teilt.
Ja, wobei, also das ist ja, jetzt wird geklopft. Nein, no. Room Service, ja. Den können wir jetzt nicht gebrauchen. Ne? Die müssen später nochmal kommen.
Die Pediküre gibt es nachher.
Schade, dass ich eigentlich nicht mal so ein 180-Grad-Ding machen kann. Dann könnt ihr euch mal zeigen, wie das hier aussieht. Das ist echt ganz schön. Also, die haben ja alle ständig irgendwie auch ihre Rollen dann übertreten. Also man merkte bei Martenstein ja an, das war jetzt nicht die Kunstfigur, die da sprach. Ja, das war schon er. Also das war ihm schon ernst. So.
Das war aber eine tolle Rede,
ja. Ja, die beste Stelle war halt, fand ich, also da die ganz schlimme Zitate. Ich lese dir jetzt mal ganz schlimme Zitate vor. Und dann kamen so Zitate. Also da hast du echt mit den Ohren geschlackert. Und da hast du, wie kann jemand sowas sagen? Und Auflösung, das waren alles Zitate von Franz Josef Strauß. Du hast gedacht, das ist irgendein Hintersatz von der AfD, ja, im nordrhein-westfälischen Landtag, der mal so in, ungeschützt, ja, nach drei Pulle Bier mal so rein vom Leder gezogen hat. Nee, das waren Franz Josef Strauß Zitate. Und da hat er gesagt, pass mal auf, Leute, Franz Josef Strauß, der saß neben Willy Brandt, von dem wir doch wirklich nur ausgehen müssen, dass der kein Nazi war, ja, sogar im Kabinett, ohne dass sie sich an die Gurgel gegangen sind.
Aber da sind wir einfach verweichlicht. Ich fand, den schönsten Satz in der Rede war, wer alle Rechten Nazis nennt, nur weil sie keine Linken sind, ist ein historischer Analphabet. Das fasst es eigentlich perfekt zusammen.
Der schönste Moment, das fand ich allerdings, war gar nicht die Rede von Martenstein, sondern da war so ein deutsch-pakistanischer Influencer. Die kannte ich bislang gar nicht. Feroz Khan. Und der wird, also der ist für die AfD. Ja? Gibt es ja zum Leidwesen jetzt vieler Linker, immer mehr auch Ausländer, Migranten, die nicht brav zur linken Fahne stehen, sondern im Gegenteil sagen, also pass mal auf, den Weg, den das Land hier geht, das will ich nicht. Deswegen bin ich ja nicht hergekommen, ja. Und die sich für die AfD erklären. Der ist jetzt in einem, also in einer Einvernehmung mit Gabriele Heinicke, heißt die, glaube ich, irgend so eine Linksanwälte, knalllinks. Und dann sagt er, naja, also polizeiliche Kriminalstatistik, 29.000 Messerattacken in 2024. Und sie so, wo haben Sie die Zahl her? Haben Sie schon mal in die Unterlagen des BKA geguckt? Und er sagt, ja, wieso kriminalpolizeiliche Statistik ist doch vom BKA.
Ja.
Und dann sie, also, das ist Bullshit, was Sie sagen. Und er sagt, das ist kein Bullshit. Dann Ermahnung von der Richterin, Frau Däubler-Gmelin, früher mal Justizministerin. Er soll sich hier mal am Riemen reißen, ja, wenn Frauen ihn befragen, nicht ausfällig werden. Und er sowieso, ich habe doch nichts Falsches gesagt, ich habe doch nur auf die Kriminalstatistik hingewiesen. Und das war deswegen so super, die Szene, weil, das hat mein Freund Dennis Giselle, der Weltkolumnist, sozusagen seziert, wenn der Paki mal nicht so redet, ja, so als Knuddelausländer, ja, wie man das von ihm erwartet, dann sind auch bei den linken Leinen los. Ja. Dann wird der arme Kerl in Senkel gestellt, obwohl er nichts anderes getan hat, als korrekterweise auf die Zahl des BKAs hinzuweisen, zu Messerattacken. Es waren 24.000. So, und Giselle nach, das ist halt so, da spricht's auch aus Hertha Däubler-Gmelin stellvertretend natürlich für dieses rot-grüne Milieu, so nach dem Motto, der Ausländer, der muss sich echt mal lernen, jetzt mal respektvoll gegenüber Frauen zu verhalten. Ja? So, das war auch wahnsinnig komisch natürlich.
Was ich allerdings nicht verstehe, ich bin neulich mit dem Taxi gefahren und der türkische Taxifahrer, der war auch knalle AfD-Wähler, und weil er gesagt hat, dass quasi der Ruf der integrierten Ausländer durch den Schmutz gezogen wird, durch die jetzt kommen und dann eben Messerattacken verüben, wobei man immer wieder sagen muss, dass es die Minderheit ist.
Ja.
Aber dennoch, also ich kann das total nachvollziehen, dass er sich da ja einfach verunglimpft sieht. Aber auf der anderen Seite, wenn die AfD sowas durchzieht wie Remigration, so wie es ein Teil, zumindest der völkische Teil dieser Partei sieht, dann hat halt auch der türkische Taxifahrer keinen Spaß mehr hier in Deutschland. Und das verstehe ich dann trotzdem nicht, warum die dieser Partei so hinterherlaufen.
Ja, wenn du den befragst, und solche Befragungen gab es jetzt auch, unter anderem im WDR, dann sagt er, wieso, ich bin doch gar nicht gemeint, ich bin doch hier geboren. Und dann sagt die, aber deine Eltern, ja, wieso, die nehmen doch auch ewig, ja, die haben einen deutschen Pass. So, nun kann man, gibt es auch in der AfD so einen Teil, die meint überhaupt jeder, der irgendwie einen fremden Namen hat oder nicht ein völkisch sozusagen, ja, legitimierten muss raus. Ja. Und muss man fairer mal sagen, ja, die gibt es, aber das ist natürlich auch, das ist der Rand, der Spinnerrand. Das ist nicht die Mehrheitsmeinung in der AfD, bislang jedenfalls.
Aber sie gibt es. Ne? Man weiß ja nicht, was sich am Ende durchsetzt. Das kann man ja trotzdem nicht sagen.
Muss man eigentlich fairerweise sagen, ja, Spinner gibt es in jeder Partei. Das hat ja auch dieser Prozess da in Hamburg gezeigt. Möglicherweise ist der Anteil von Spinnern bei der AfD größer, ja. zugegeben.
Apropos linke Spinner, das gab es ja nicht nur in Hamburg, sondern in Bochum gab es sogar eine Theatervorstellung, irgendwie ein knalllinkes Theaterstück. Und da ging es darum, irgendwie die von der Schönheit Faschisten zu töten, hieß das. Und dann war halt natürlich ein Schauspieler Faschist und der wurde dann vom Publikum körperlich angegriffen. Das musst du dir vorstellen. Wo sind wir denn angelangt?
Das war in Bochum, ja, das sozusagen, da denkt man ja, das ist ja nun wirklich besonders theateraffines, theatererprobtes Publikum. Ne? Bochum war ja immer bekannt als die große Theaterstadt. Wahnsinnig stolz auch drauf. Ja. Oh ja, große Regisseure, das waren in den 70er, 80er Jahren.
Herbert Grönemeyer.
Also jedenfalls Bochum Staatstheater. Und dann dieses Stück, was du erwähnt hast, ich glaube genau, in der Katharina oder die Schönheit, Faschisten zu töten. Plot ist so ein portugiesisches Stück, irgendwie einmal im Jahr trifft sich so eine Familie von Antifaschisten und im Kreis und im geselligen Kreis und am Ende, Höhepunkt, man tötet einen Faschisten. Ja, der wird dann erschlagen. Und der Faschist hat ganz zum Schluss nochmal einen Auftritt. Der hat die ganze Zeit im Stück geschwiegen und ganz zum Schluss hat er einen Auftritt, bevor es ihm sozusagen ans Leder geht. Und er erschlagen wird und dann in seinem Blute liegt. Und da tritt also der Schauspieler an die Rampe und deklamiert, dass wir uns alle für den Minderheiten kujoniert werden und dass wir uns auf unsere nationalen Wurzeln besinnen müssen. Also und dann irgendwie, dass J.D. Vance, dass die Rettung aus Amerika kommt, also den ganzen Kram. Also die Leute im Publikum werden unruhig. Buh, buh, die ersten werfen, was sie so bei sich haben, ja, Tomaten.
Halt die Fresse, haben die gesagt.
Halt die Fresse, ja, Orangen. Das Geile ist, da sagt einer zum anderen, ey, pass auf, das ist ein Stück, du Idiot. Ja. Das hält die überhaupt nicht ab. Zwei springen auf die Bühne, also auf den Schauspieler, reißen ihn zu Boden. Ja. Die Regisseurin kommt aus der Kulisse und sagt, das ist doch ein Stück. Also, ich würde so sagen, dass
das
Leute,
ist doch völlig gestört.
Erwachsene Menschen, in dem fortgeschrittenen Alter, die eine Theaterkarte gekauft haben, verstehen, dass es einen Unterschied zwischen Realität und Fiktion gibt. Es reichen offenbar so ein paar Triggerworte und die Leute geraten außer Rand und Band.
Ich verstehe bloß nicht, warum man nicht mehr auf linker Seite diese Debatte führen will, denn der Witz war, dass bei diesem Theaterstück, also bei diesem Prozess von Milo Rau wiederum, da schreibt der Spiegel darüber, es ist schon ein Sieg für die Verteidigung, also die gegen ein Parteiverbot sind, dass Milo Rau sie überhaupt eingeladen hat. Sprich, die wollen überhaupt gar keine Debatte führen, die wollen sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Da geht es rein um Ideologie und alles, was nicht links ist, ist indiskutabel. So kommen wir doch nicht weiter in dem Land.
Das ist jetzt schön pastoral gesprochen von dir, Caro. Da kommen wir doch nicht weiter im Land. Also Cancel Culture funktioniert ja auch, muss man sagen. Das ist total, jetzt ganz was Hässliches. Alle sind ganz schrecklich, finden das ganz schrecklich. Aber das war immer natürlich eine Methode der Machtsicherung, dass diejenigen, die was anderes wollen und im Zweifel dich ersetzen wollen, nach Möglichkeit einfach nicht an den Tisch lässt. Wenn du die Macht dazu hast. So. Und solange das funktioniert, ist das sehr hässlich, aber wirksam. Wir sind natürlich jetzt längst über den Punkt hinaus, dass es funktioniert, das sieht man ja. Also wenn 20-25% der Deutschen eine Partei wählen wie die AfD, guck mal, mit Cancel Culture erkennen wir ja nicht mehr weiter. So, deswegen ist jetzt der Plan der ganz großen Cancel Culture Parteiverbot. So, ja, das ist ja die ultimative Cancel Culture. Der Nachteil ist, wenn du dich natürlich daran so gewöhnt hast, dass du mit diesen letztlich Tricks, ja, und diesen Manipulationen durchkommst, also die einfach vom Leib hältst, dass wenn du dann auch mal auf die stößt und die dann wirklich vor dir stehen, also Frauke Petri zum Beispiel, das personifizierte Böse, oder der deutsch-pakistanische Influencer, die Leute gehen apeshit. Weil das sind sie ja nicht gewöhnt. So, und das ist das Gleiche, was auch in Bochum passiert. Und deswegen würde ich immer sagen, liebe Linke, passt auf, ja. Also wenn ihr euch zu sehr das so gemütlich macht in eurer kleinen Kuschelgruppe, ja, dann seid ihr halt erkennbar von den Socken und am Ende auch hilflos und ohnmächtig, wenn der politische Kampf von euch erwartet, mal wieder ein Gegenargument zu bringen.
Aber es gibt auch überraschend Neues. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat im Podcast von Robin Alexander sich das erste Mal offen gezeigt für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Das spielt dir voll in die Karten.
Ja gut, der Zug rollt ja, ne, muss man sagen. Die Australier haben angefangen, da hieß es, es geht gar nicht. Ne, geht gar nicht. Ist technisch nicht durchführbar. Dann hat man gesehen, ist ganz gut durchführbar. Ich glaube, die haben jetzt 4,4 Millionen Konten gesperrt von Jugendlichen unter 16 Jahren und Kindern.
Innerhalb von zwei Monaten.
Genau. Ja, das geht. Ich meine, wir leben im Kaltzeitalter von KI. Wenn du diesen Unternehmen sagst, wir haben jetzt ein neues Gesetz, Social Media Verbot ab 16, und das ist strafbewehrt, wenn wir euch dabei erwischen. Das ist wie beim Alkohol, dass ihr das sozusagen über die Ladenkasse gebt, ohne euch vergewissert zu haben, dass die wirklich über 16 sind, dann gibt es Strafen. Und dann klappt das natürlich auch so. Und jetzt kommen die Engländer hinterher und die Franzosen und jetzt offenbar auch unser Bundeskanzler.
Wobei, also damals mit dem Alkohol, dann hast du halt jemand Älteres vorgeschickt, der das dann gekauft hat. Ich finde das ja auch sinnvoll, dass man das macht, weil man einfach die Kinder schützen muss und die seelische Gesundheit da wirklich gefährdet ist. Aber du kannst dich einfach zum Beispiel über VPN in ein anderes Land einwählen, wo es halt nicht verboten ist. Also es gibt schon Schwierigkeiten, das Ganze auch umzusetzen.
Caro, es gibt immer Möglichkeiten, ja, das zu umgehen. Nur, weil es Umgehungstatbestände gibt, auch beim Alkohol oder beim Heroin erkennbar, würdest du jetzt sagen, nee, also pass mal auf, das hat ja gar keinen Sinn, dass wir da ein Verbot haben. Also frei für alle? Nein, sagst du natürlich, brauchen wir Verbote. Also wir müssen es schwierig machen und wenn dann der eine oder andere es trotzdem hinkriegt, ja, nehmen wir in Kauf. Aber du kämst nie auf die Idee zu sagen, leinenlos. So, ich lese ja jetzt auch immer, so, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal gesagt, bin ja ein großer Fan, also ab 16 oder unterhalb von 16 Schluss. Weil ich habe noch mal drei kleine Kinder, die sind jetzt 4, 8 und 11. Und ich habe das ja gesehen, als bei uns die iPads eingeführt wurden, dass sie da kaum noch los von kamen. So. Ja. Und das heißt es ja immer, ja, also man dürfe die digitale Teilhabe der Kinder nicht beschneiden. Ja, so.
Ich denke, das ist Schwachsinn. Ja.
So ein bisschen so, nö, also wir dürfen die Teilhabe der Kinder bei Fentanyl und Heroin nicht beschneiden. Was ist denn das für ein Quatsch? Und jetzt kann ja der eine oder andere sagen, nee, das sind also weit hergezogene Vergleiche, Herr Fleischauer, ja. Kann man gar nicht vergleichen. Doch, kann man. Es gibt ja da, klar, also jetzt so massenhaft Forschung zu, was der dauerhafte Konsum von Social Media im Hirn eines Jugendlichen und Kindes anrichtet, bis hin wirklich zu auch übrigens richtig physischen Veränderungen der Hirnstruktur, das möchte man nicht freigeben.
Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, der Virologe, der hat gesagt, dass 25% der Kinder und Jugendlichen bereits gefährdet sind, also Statistiken zufolge. Was ich nur problematisch finde, also ich weiß es nicht genau, wo ich das gelesen hatte, mit einem Mitarbeiter des Leibniz-Institutes gab es da ein Interview und der hat gesagt, wir können in Deutschland dieses Gesetz einführen, aber wir dürften es niemals anwenden, weil EU-Recht, dieser Digital Services Act, das nicht vorsieht. Und das können wir selber nicht entscheiden. Das ist doch, also ist doch auch ein Scherz.
Also pass auf, wenn das stimmt, ist alles denkbar. Da muss man entweder diesen Digital Service Act verändern oder muss man sagen, Brüssel, ja, ich meine, wer finanziert die ganze Chose da eigentlich, ja, in der EU? Wir. Und irgendwann muss man auch mal sagen, Leute, jetzt reicht's. Also, dann verklagt uns vor eurem mächtigen europäischen Gerichtshof, ja.
So. Es wird im EU-Parlament wohl auch darüber, ja, beraten, ob man das einführt. Aber das fand ich witzig, dass du national gar nicht darüber sprechen brauchst, weil am Ende kannst du es nicht einführen. Ich finde aber auch, weißt du, mit einem Verbot alleine ist es halt nicht geregelt. Vielleicht musst du auch mal die Anbieter, sprich die Plattform, in die Pflicht nehmen. Du könntest ja auch sagen, meinetwegen, das ist sogar mal meiner Meinung nach ein sinnvoller Vorschlag der SPD, dass du eine jugendfreie Version für die Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellst. Also ohne Empfehlungssystem, ohne Werbung, ohne dass dir was vorgeschlagen wird, was du nicht aktiv abonniert hast. Warum geht das denn nicht?
Du, ich glaube, die brauchen das gar nicht. Ich sehe den Sinn gar nicht. Ich sehe auch nicht den Vorteil. Also
doch, den Vorteil sehe ich schon. Du hast dich daran gewöhnt und damit kommunizierst du. Die jungen Leute gehen, die leben ja nur noch auf Social Media zum Teil.
Ja, aber das ist doch kein Vorteil, das ist ein riesen Nachteil. Ich meine, warum steigt die Zahl von Bulimie,
ja, aber das hast du, ganz
gerade
ehrlich,
unter Mädchen
aber dann,
wahnsinnig an. Und zwar, das ist ja
aber Jan, dann musst du
mit also der Einführung dieser Medien, weil die sich ständig auf WhatsApp natürlich gegenseitig bewerten. Da würde ich mal sagen, das ist echt ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob deine Klassenkameradin sagt, oh, du hast mal wieder ein bisschen was zugelegt, oder ob du in so einer Gruppe bist, wo du ständig irgendwelche Bilder postet und dann eben 100 Kameradinnen in dem Fall so einen Body-Index bewerten.
Das stimmt. Da habe ich sogar im Bekanntenkreis einen Fall. Total dramatisch, nur da sprichst du von WhatsApp. Das ist keine soziale Medienplattform. Das ist ein Messenger. Also das würde in so ein Verbot gar nicht reinfallen.
Das können wir ja mal sehen, was wir da alles mit reinfallen lassen. Ich wäre dafür, diese ganzen Chatgruppen auch noch zuzuhören. Ich bin da relativ radikal.
Ja, ich kann das ja nachvollziehen. Du willst ja deine Kinder schützen.
Ich glaube auch übrigens, die Trennlinie hier bei diesem Thema läuft zwischen Leuten und Eltern, die kleine Kinder haben, und dem Rest der Gesellschaft. Der Rest der Gesellschaft liest das so und sagt sich, naja, Gott. Wenn du kleinere Kinder hast, vor allen Dingen, das spielt auch übrigens gar nicht mehr die Parteizugehörigkeit eine Rolle. Also ich glaube, eine Umfrage unter Eltern, also die einfach unter Praktikern, so 90% Zustimmung, wir müssen ja was machen. Ich meine, es ist doch verrückt, jedes Klettergerüst ist TÜV überwacht. Die Eltern bringen also ihre Riesenprobleme mal vor Schulen, auf den letzten Metern noch, ihre Kinder persönlich an der Hand zur Schule, damit ja nichts passiert, ne? Elterntaxi. Aber abends oder am Nachmittag um 16 Uhr gibst du die in die Hand von Zuckerberg und Jeff Elon Musk und anderen und sagst, weil die dir gesagt haben, müssen wir auf, wir passen auf deine Kinder auf, vertrau uns, wir haben das total im Griff. Ha, ha, ha.
Ich bin mal sehr gespannt, ob sich daran nicht was ändert, denn momentan klagt eine 20-Jährige in Los Angeles, die Social Media süchtig ist, gegen Meta. Ja. Und da musste gestern Mark Zuckerberg aussagen und der wurde richtig auseinandergenommen. Wenn da natürlich ein Urteil stattfindet, ich glaube, das könnte jetzt dann game-changing sein.
Das spielt mir voll in die Karten.
Jan, bevor wir dich wieder zu deinem Buch zurücklassen, brauchen wir noch Verlierer und Gewinner auch für diese Woche.
Mach mal einen Vorschlag. Ich bin ja so ein bisschen hier.
Also meine Gewinnerin der Woche wäre Heidi Reicheneck gewesen, die ja immer Enteignung und gegen den Kapitalismus ist, für Enteignung und gegen Kapitalismus, jetzt aber selber Opfer des Kapitalismus wurde und ein A8 fährt.
Ja, das ist ein bisschen ungeklärt, habe ich es gesehen. Ich habe nur so gesagt, ich bin ja so ein bisschen abgeklemmt hier, ne? Mein eigenes Social-Media-Verbot mir auferlegt. Aber hin und wieder die Macht, ne, der Maschine, gucke ich hin, klappe ich das auf, ne? Und dann habe ich also gesehen, große Aufregung, Heidi Reicheneck vor dem A8, ich glaube in Berlin. Mit, lustigerweise,
mit Initialen.
HR und dann war da noch eine Nummer 409 oder sowas, also ihr Geburtsdatum. Ich habe erst gedacht,
das ist nicht ihr Fake. Auto.
Jetzt heißt es nicht ihr Auto. Also es ist gar nicht ihr Auto, das sei ein Fraktionswagen, den alle benutzen. Und sie würde eigentlich immer im Lastenfahrer kommen und der U-Bahn. Das wäre ganz außergewöhnlich, habe ich dann gehört. Das sei ganz außergewöhnlich, dass sie das jetzt gefahren sei. Aber wo gibt es denn das? Ein Fraktionswagen, der deine eigenen Initialen hat als Fraktionschefin? Ich meine, ich glaube, das gibt, ich weiß nicht, wie sieht der Fraktionswagen der CDU aus. Ja? Steht da jetzt JS Jens Spahn? Also ich habe keine Ahnung. Ja? Oder bei der SPD, MM, Matthias Mirsch. Und dann immer noch das ist ja so ein nettes Add-on, dein Geburtstagsdatum als Ziffernkombination?
Ja.
Strange.
Ich finde es nur so lustig, weil weißt du, wer schuld daran ist, dass sie mit diesem Auto fährt? Die AfD. Weil die Sicherheitslage für Heidi Reicheneck ist wegen der Kampagnen so angezählt alles, dass sie mit dem Auto fahren muss. Ich finde, sie hat einfach erkannt, der Kapitalismus ist doch nicht so schlecht und das, deswegen ist sie meine Gewinnerin. Wer ist dein Verlierer?
Habe ich auch so beim Linsen auf Twitter gesehen. Die Grünen fabelhaft, ne? Also die haben sich jetzt einen Programm gegeben für die Wahl in Berlin. Was waren die Highlights? Also Ausstieg aus dem Gasnetz. Das Gasnetz wird stillgelegt. Mhm. Schon mal gut.
80% aller Wohnungen werden damit betrieben.
Ja. Jeder kann so eine kleine Solaranlage auf seinen Balkon dann bauen. Mhm. Wahrscheinlich gesponsert. Dann Bann, natürlich Autobahn. Also Autos raus aus der Stadt. Ja, ich weiß nicht, wie schafft das der Elektromonteur da noch rein, aber man braucht keine Elektromonteure mehr, wenn die Grünen regieren. Sanitärbedarf total überschätzt, ja. Wenn
ja,
die Toilette
die Rentner
einmal selber noch die Pumpe rein. So.
Wie schaffen das ältere Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind? Also das ist sowas von.
Die hatten jetzt eh alle schon geschrägt im Eissturm, ja. Die sind schon mal weg. Die sind jetzt alle im Krankenhaus oder auf der Intensivstation oder gleich. Das Problem hat Berlin ganz elegant gelöst, das Rentnerproblem.
Das Rentnerproblem. Übrigens, da fällt mir gerade ein, die Rede zum politischen Aschermittwoch von Markus Söder, der gesagt hat, die Brezen in Bayern haben mehr Salz als die Berliner auf den Straßen.
Also das Ding, das Salzdebakel in Berlin, ja, das wird die noch erfolgen. Das ist gut auf jeden Fall schon mal von Aschermittwoch. Hat die ganze Fastensaison durchgetragen und wir werden auch noch uns im Sommer bei verschiedenen Helau-Helau-Veranstaltungen daran erfreuen. Es zeigt die Unfähigkeit natürlich von Politik. Das ist das Symbol. All das, du es nicht schaffst, und zwar ja nicht, wir reden ja nicht von 2 Tagen. Wir reden hier von 3 Wochen.
Ja.
3 Wochen den Bürgersteig nicht freizukriegen von Eis.
Ich bin gespannt, wie das hier in München wird, denn heute Nachmittag ist Schnee angesagt und morgen großes Chaos. Du wirst es nicht miterleben, denn du wirst
im fernmündlichen Kontakt mit der Heimat. Also ich kriege immer alles mit. Klar.
Ja, aber du wirst trotzdem im Pool planschen und vorgeben, dein Buch
nein.
zu schreiben.
Nein. Ich gucke den Pool, das kann ich jetzt nicht zeigen. Er guckt den Pool hier von ferne an, winke dann so den anderen Gästen zu und sitzt gleich wieder an meiner Maschine, weil, finde ich übrigens einen schönen Titel, du bist nicht allein. Das ist ja, also in schwerer Zeit soll das Buch ja auch sozusagen das Kraftpaket des kleinen Mannes sein. Ne?
Das geht ans Herz, Jan. Wir sind auch nicht allein, wir haben jede Woche super viele Zuschauer. Danke euch an dieser Stelle, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt, auch die Zuschriften. Das lesen wir alles und freuen uns über alles und wir versuchen natürlich auch zu antworten. Wir sehen uns wieder nächste Woche, unter der Woche, exklusiv bei Focus Plus, am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann, ciao.